Es ist bereits das vierte Mal, dass ich hier sein darf. Thema ist immer das gleiche, ein Leben unter Gottes Fürsorge. Hast du mir noch, oder machst du? Ah. Dankeschön. Heute stoßen wir sozusagen zum Herzstück vor. Es gibt viele Bibelworte, die mir viel bedeuten im Alten und Neuen Testament, aber dieses hier, das ich heute mit euch teilen möchte, das gehört zum Größten, für mich zum Gewaltigsten und Trostvollsten überhaupt. Worum geht es? Hier haben wir es vor Augen, zusammen mit diesem wunderschönen, eindrücklichen Bild, das Herzstück von Psalm 23. Da sagt David, und ob, auch wenn, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ihr Lieben, in diesem Vers findet ein eigentlicher Szenenwechsel statt. Bisher rühmte David die großartigen Vorzüge, die ein Mensch genießt, der zum guten Hirten gehört. Er hat es uns gesagt in seinem Psalm. Unter seiner Fürsorge zu leben heißt, keinen Mangel zu leiden. Ihm zu gehören bedeutet, mit dem Nötigen unterwegs versorgt zu werden. Mit ihm zu gehen, dem guten Hirten, heißt, unter einer klaren Führung und Leitung zu stehen. Doch hier regt sich vielleicht schon Widerspruch. Entspricht denn dieses Bild, dieses großartige Bild, das David hier zeichnet und malt, der Wirklichkeit? Entspricht es meiner Wirklichkeit im Moment oder auch früher? Lebt denn ein Follower von Jesus, ein Jesus-Liebhaber oder eine Jesus-Liebhaberin immer auf der Sonnenseite des Lebens? Keinen Mangel? Ihr Lieben, wer David so versteht, der hat ihn ganz gründlich missverstanden. Wir sehen es ja in diesem Vers. David spricht vom Wandern im finsteren Tal, nicht irgendeine schöne grüne Weide. Er spricht vom Wandern im finsteren Tal. Damit macht er uns klar, unmissverständlich klar, was wir ja schon wissen und erfahren. Auch ein Mensch, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat und es immer wieder bewusst tut, geht durch Schattentäler. Auch ihm werden schwierige Wegstrecken nicht vorenthalten, auf denen Unsicherheit und Angst nach ihm greifen will. Es gibt sie doch auch in deinem Leben und in meinem Leben, diese finsteren Täler. Darum zuerst eine wichtige Frage, die wir ein bisschen berühren und auch ein bisschen klären wollen. Was sind denn diese finsteren Täler? Was können sie sein in unserem Leben? Hier dieses eindrückliche Bild, düster, finster, bedrohlich. Finstere Täler können in unserem Leben eigentlich so viele Sachen sein. Leid und Schmerz, körperliche Krankheiten, ein Unfall, ein Trauerfall. Bei uns in Köllicken ist vor einem Monat eine Säule der Gemeinde weggebrochen. Sammy Bossart, der sich so herzhaft und viel eingesetzt hat, immer wieder über all die Jahre, ist mit dem Velo schwer verunglückt. Hirntrauma, Hirnblutung und man weiß nicht, was daraus wird. Was für ein finsteres Tal, für ein Schattental. Oder viele Menschen befinden sich im finsteren Tal der Gemütskrankheiten. Vielleicht sieht man ihnen nicht mal viel an, aber wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, ihnen näher kommt, merkt man, dass sie leiden, nicht nur am Leib, sondern an der Seele. Viele werden von Depressionen erfasst, und werden so in eine Dunkelheit, in den Schatten hineingestoßen. Aber auch mitten im kleinen, gewöhnlichen Alltag gibt es genug Ereignisse und Dinge, die uns zum dunklen Tal werden können. Ich möchte nur einige aufzählen. Das sind Ziele, die wir uns steckten und die wir doch nicht erreichten. Oder wie kann es uns zusetzen, wenn wir von Menschen missverstanden, übersehen oder übergangen werden? Dann ist da auch das Schattental, das jeder Christ irgendeinmal kennt und unter dem leidet, das Schattental des Zweifels und der Anfechtungen. Das sind harte Fragen, die uns manchmal plagen. Bin ich denn Gott mit Gott wirklich im Reinen? Hat er mir meine ganze Lebensschuld vergeben, auch das, worüber ich immer mal wieder nachdenken muss? Oder da ist das Schattental, und davon spricht David ja auch, das Schattental des Todes. Wir alle möchten dieses Tal umgehen und wissen doch ganz genau, nichts ist so sicher wie der Tod. Todsicher. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, müssen wir alle durch dieses Schattental schreiten. Finstere Täler, wir erfahren sie alle. Vielleicht steckst du gerade drin oder eines deiner lieben Angehörigen oder Bekannten. So stellt sich eine weitere dringende Frage. Worauf kommt es denn im finsteren Tal der Schatten im Wesentlichen drauf an? Worauf kommt es an? David, wenn wir gut zuhören, hier in diesem Vers 4, gibt uns einen klaren Rat. Und dieser Rat heißt hier nicht, ob ich schon sitze, liege oder stehe im finsteren Tal, sondern David sagt, ob ich schon wandere, unterwegs bin im finsteren Tal. Ich glaube, das hat seine Bedeutung für uns alle und will uns ermutigen, bleib im finsteren Tal nicht stehen. Setz dich nicht nieder, kehre nicht um, gehe weiter. Denn eines ist sicher, wer im dunklen Tal der Schatten, der Todesschatten oder was auch immer stillsteht, wird am Ende von der Angst überwunden. Ihr Lieben, vor etlichen Jahren unternahm ich mit einigen Verwandten eine Wanderung. Wir brachen auf von Sevis in Prättigau und das Ziel war der Cesaplana. Man sah ihn ja schon von Weitem und ich freute mich dann, auf dem Gipfel zu stehen und runterzuschauen. Zuerst ging es aufwärts durch karge Weiden. Bald befanden wir uns in einer Fels- und Steinwüste und plötzlich, oh Schreck, befanden wir uns vor einem schmalen Pfad. Da gingen die Felsen links schroff hoch und rechts genauso steil und schroff runter. Es gab keinen anderen Weg zum Gipfel. Wenn ich dort sein wollte, mussten wir hier durch. Mensch, da packte es mich. Ich bekam es plötzlich mit der Angst zu tun, begann zu schlottern und zu zittern. Ich ging zuhinterst. Ich merkte zum ersten Mal, dass ich nicht schwindelfrei bin. Und es zog meinen Blick fast immer wie gewaltsam in die Tiefe. Mensch, was machen wir jetzt? Umkehren wollte ich nicht, den Angsthasen spielen, das mochte ich nicht, waren wir schließlich meine Verwandten da vorne. Es gab nur eines, ich wusste, ich muss hier durch. Und so fixierte ich meinen Vordermann ganz stur, heftete mich mit meinem Blick an ihn und ging weiter, Schritt für Schritt, schlotternd und zitternd. Aber dann, Gott sei Dank, waren wir durch und ich konnte auf den Gipfel gehen. Dieses Ereignis, obwohl es viele Jahre zurückliegt, vergesse ich nicht mehr. Und etwas ist ja klar, hätte ich mich dorthin gesetzt, wäre das gefährlich geworden. Es gab nur eines, weitermarschieren mit dem Blick nach vorne und ja nicht nach unten. ihr Lieben, das ist ein Gleichnis für unser Leben unterwegs. Von der Wiege bis zur Bahre gilt es. Unterwegs in Bewegung bleiben, nicht stehen bleiben, nicht zurückgehen, sonst wird es kritisch, sonst verlieren wir den Mut. Ich erinnere mich an Hans, ein älterer Herr, der in der Stadtmission Lugano oft in den Gottesdienst kam. Er kannte sich in Schafzucht aus und sagte zu mir nach einer Predigt wie dieser: Weißt du, wenn ein Schaf krank wird, dann hat es die Neigung, sich von den anderen abzusondern. Und leider ist das auch bei uns, den zweibeinigen Schafen, bei uns, den Nachfolgern von Jesus manchmal so. Wenn es uns schlecht geht, dann sind wir in der Gefahr, uns abzusondern, zu Hause zu bleiben, unter die Decke zu kriechen oder wie auch immer. Da ist dieses Wort wichtig. Und wir haben dieses Bild. Vorher war einer allein unterwegs im Nebulösen. Und jetzt ist da ein zweiter. Und sogar, wenn ihr gut hinschaut, noch ein Vierbeiner, ein Hund. Das hilft. Der bekannte Theologe Dietrich Bonhoeffer hat in seinem berühmten Buch Gemeinsames Leben etwas Schwerwiegendes festgehalten. Da schreibt er doch: Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn es ungewiss und verzagt wird. Und Bonhoeffer doppelt noch nach und sagt etwas Überraschendes: Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders oder der Schwester. Jener ist ungewiss, dieser aber ist gewiss. Wollen wir uns das merken und einander helfen, dass wir uns in schwierigen Situationen nicht absondern, sondern zusammenbleiben, eben auch wenn es uns nicht drum ist, die Gemeinschaft zu suchen, zu pflegen und auch zu genießen. Denn da liegt viel Genuss drin. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fährt David weiter. Und jetzt könnte man schon noch etwas überrascht sein: Fürchte ich kein Unglück. Ja, vielleicht, solange es nicht passiert ist, müssen wir es auch nicht fürchten. Aber was, wie der Sammy, der in der Reha ist und nicht weiß, wie lange und wie es weitergeht? Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. War also David doch so ein bisschen ein Superman, der auch in notvollen Zeiten zuversichtlich blieb? Nein, dass er das sagen konnte, hat einen viel tieferen Grund. Der Grund seiner Zuversicht lag darin, dass er immer wieder erfuhr, wie sein treuer, guter Hirte gerade in den dunklen Tälern bei ihm ist und sich ihm zeigte mit allem, was er ist und hat. Das ist diese großartige Aussage, in der er alles zusammenfasst. Und ob im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgegangen ist. An dieser Stelle, wenn ich den Vers 4 lese, bin ich immer ganz berührt. Denn hier findet ein sprachlicher, bedeutungsvoller Wechsel statt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn er sagt nicht, er ist ja bei mir, sondern du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ihr Lieben, das ist das Großartigste. Bis jetzt hat David immer in der dritten Person Einzahl von seinem Hirten gesprochen. Er führt mich auf gutem Weg. Er versorgt mich mit dem Nötigen und so weiter und so fort. Und hier, wo es brenzlig wird, und wie oft ist es im Leben von David brenzlig geworden, wechselt er zu diesem vertrauensvollen Du. Ich fürchte kein Unglück, denn du, nicht irgendeiner, denn du bist bei mir. Ihr Lieben, wir können viele Ziele erreichen im Leben, sogar berühmt werden oder angesehen, geschätzt, bewundert. Aber das ist das Großartigste, das ein Mensch erreichen und wissen kann, der sein Leben Jesus anvertraut. Es gibt keine Tiefe, in der dieser gute Hirte nicht bei mir wäre. Warum? Warum ist das so? Warum kann das David sagen? Und sagt es auch Jesus, ich bin bei euch alle Tage, Regentage, Segenstage, schwierige Tage. Warum kann er das sagen? Weil Gottes Sohn, Jesus Christus, selbst die tiefsten Tiefen und Abgründe durchlitten und durchschritten hat. Darum denken wir an das alte Wort vom Propheten Jesaja. Fürwahr, er, Jesus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er hat es getan. Er hat die tiefen Schluchten der menschlichen Versuchungen kennengelernt. Und wenn du irgendwie in einer Sache nicht loskommst von etwas, das dir nicht gut tut, darfst du das tief in dein Herz hineinnehmen. Er hat die tiefen Schluchten der menschlichen Versuchungen kennengelernt. Eines der erstaunlichsten, tröstlichsten Worte ist Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Da heißt es, Jesus ist nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Glauben wir das? Können wir uns an dem festhalten und wieder aufrichten, wenn wir unten sind und es einfach immer wieder nicht geschafft haben? Und schließlich ist Jesus auch der Gang ins Tal des Todes nicht erspart geblieben. Denken wir an Gethsemane. Denken wir an Golgatha, doch dieses Schreckensgespenst konnte ihn nicht halten. Es konnte ihn nicht halten. Gott erweckte seinen Sohn am dritten Tag zum Leben. Oh, können wir das noch staunend zur Kenntnis nehmen und ins Herz hineinsinken lassen? Dieser Herr, der gelitten hat, der überwunden hat, der auferstanden ist und lebt, dieser Herr will unser guter Hirte sein, unser Begleiter Tag für Tag, unter welchen Umständen auch immer. Mitten in der Dunkelheit dürfen wir erfahren, wie er da ist mit seinem Licht. Und mitten in der Angst dürfen wir es auch erleben und erfahren, dass uns seine Gegenwart tröstet. Jetzt ist hier noch etwas, das mehr ist als ein Zusatz. Es wird noch Werkzeug genannt in der Hand des guten Hirten. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dann heißt es noch, dein Stecken und Stab trösten mich. Diese zwei Gegenstände waren im Hirtenalltag, damals ohne Elektrozäume und weiß ich was, waren sehr wichtig. Der Stecken war ein Mittel zum Kampf und zur Abwehr. Und der Stecken in der Hand des Hirten gab den Schafen das Gefühl der Geborgenheit und der Sicherheit. Dieser Stecken, das ist nicht der, sondern eben ein richtiger Steckstock, der wurde zur Angriffswaffe gegen Räuber oder auch gegen wilde Tiere. Und wir wissen, dass der David da einige Male handfest kämpfen musste. Stecken in der Hand des Hirten ist also ein Symbol für Autorität und göttliche Kraft. Und es weist uns hin auf Gottes Wort, von dem es heißt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die bleiben bis in Ewigkeit bestehen. Denken wir doch an das starke Versprechen, das Jesus allen seinen Nachfolgern gab und gibt. Meine Schafe, die, die zu mir gehören, die hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und jetzt sagt er etwas Gewaltiges. Sie werden niemals verloren gehen. Niemals. Auch nicht im finstersten Tal. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gottes Wort ist das, was wir nötig haben, gerade in den finsteren Tälen. Und wenn wir es selber nicht mehr lesen oder auffassen können, sagen wir es einander in homöopathischer Dosis. Schlagen wir ihnen nicht viele Worte um die Ohren, sondern gezielt ein Wort von Gott, das uns wieder aufrichten kann. Ja, da ist der Stab. Wir haben hier ein Beispiel. Und ich habe gelesen in einem Buch über Schafzucht, führte ein Hirte seine Herde durch eine düstere Schlucht auf höher gelegenes Weideland, kam es vor, dass die Tiere im Gedränge ihren Hirten nicht mehr sehen konnten. Und da hat er dann seinen langen Stab hoch erhoben, ist ihnen vorausgegangen und die Schafe wussten, der Hirte ist da, wir müssen ihm, wir dürfen ihm folgen, er führt uns auf neues Weideland. Unser guter Hirte ist da. Aber da taucht noch die Frage auf, was, wenn es einmal zu dunkel wird und wir diesen hocherhobenen Stab gar nicht mehr sehen können, was dann? Das berührt mich besonders. Da las ich in diesem Buch über Schafzucht, wenn der Hirte nicht mehr sichtbar war, ging er zuhinterst bei den Schafen und setzte seinen Hirtenstock im rhythmischen Tempo immer wieder auf dem Boden auf. Tack, tack. Ich wollte einen mitnehmen, aber ich habe gedacht, dann denken die Leute im Zug, was nimmt ihr da einen Stock mit? Tack, tack. Und wenn die Schafe dieses Klopfzeichen hörten, obwohl sie ihn nicht sahen, wussten sie, wir gehen vorwärts, es kommt gut, unser Hirte ist da. Dieses Beispiel hat mich natürlich erinnert an das Kreuz von Golgatha. Denn das Kreuz von Golgatha ist und bleibt das aufgerichtete Rettungszeichen. Nehmt doch dieses Bild mit in euer Gemüt. Nicht nur mit den Augen, das berührt mich zutiefst. Was da diese holländische Künstlerin geschaffen hat, das Kreuz, der Gekreuzigte, der diesen Mensch da umarmt und festhält. Das aufgerichtete Kreuz, das Rettungszeichen. In Zeiten tiefster Not und Anfechtung mag es uns immer wieder zu trösten. Es gilt, was Pastor Hansen so treffend formuliert hat, ich habe es letztes Mal erwähnt und will es wieder tun, durch Jesus, dem Christus Gottes, ist längst vor uns alles für uns geschehen, worauf wir uns im Leben und im Sterben ganz gewiss verlassen können. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass wir, die wir uns zu Jesus bekennen, ihn ehren mit diesem Vertrauen und an dieser Gewissheit festhalten. Durch Jesus, dem Christus Gottes, ist längst vor uns alles für uns geschehen, worauf wir uns im Leben und im Sterben ganz gewiss verlassen können. Ich habe Pastor Hansen erwähnt, der ist einer dieser Personen, die das Ziel schon erreicht haben, die mich in meinem Pastorenleben wohl am meisten geprägt haben, durch seine Bücher. Und zu diesem Vers da, und ob, hat er schwerwiegende Gedanken und trostvolle Gedanken geschrieben. Bevor wir das Hirtenlied singen, will ich sie euch nochmal vortragen. Und ob ich von schweren Gedanken bedrängt werde, meine Schwächen schmerzlich erleide, mir in dunklen Stunden selbst fremd bin, mich in Konflikten des Alltags verletze, mir Kritiker hart meine Grenzen zeigen, mich das Leid meinem Menschen Brüder entsetzt und ich im Leben mein Sterben kommen spüre, weiß ich mich dennoch von deiner Hand gehalten. Und ob, ich bin unendlich geborgen, denn du bist immer bei mir. Deine Nähe umgibt mich Tag und Nacht, du holst mich von falschen Wegen zurück. Du nährst mich im Hunger mit Brot und Wein, deinen Namen hast du mit meinem verbunden. Du siegst für mich über finstere Gewalten, dein Tisch reicht durch die Wand des Todes. Du meinst es auf ewig gut mit mir. Ich bin unendlich geborgen, denn du bist immer bei mir. Und ob.